Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In dieser Episode behandeln wir das Buch von Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das Buch ist 1962 erschienen, war seine Habilitationsschrift und ist, wie sich noch zeigen wird, sehr bestimmend, also gibt sehr systematische Einblicke auch in seine Theorie. Jürgen Habermas wurde am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geboren und ist am 14. März 2026, also vor kurzer Zeit, in Starnberg gestorben, seinem Wohnsitz seit Anfang der 1970er Jahre. Er ist aufgewachsen im Gummersbach, weil der Vater dort Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer war. Die Familie, also sein Vater, war nationalsozialistisch orientiert. Er war seit 1933 NSDAP-Mitglied. Jürgen Habermas entging, indem er sich versteckte, der Verpflichtung, in die Wehrmacht zu gehen. Er studierte von 1949 bis 1954 Philosophie an verschiedenen Orten, Zürich, Göttingen, Bonn. In Bonn promovierte er dann auch bei Erich Rothacker. Erich Rothacker war einer der großen Konkurrenten von Martin Heidegger um die Position des Wissenschaftsministers unter den Nationalsozialisten. 1955 heiratete Jürgen Habermas Ute Wesselhoff. Zusammen hatten sie drei Kinder. 1956 wurde er Forschungsassistent am Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Dort war er auch davor schon mal für einen kurzen Aufenthalt, um sich mit empirischer Sozialforschung vertraut zu machen. In dieser Zeit seiner Assistenz arbeitete er dann auch mit an der Studie Student und Politik, die mit ihren Befunden zu einem doch bemerkenswerten autoritären Potenzial unter den westdeutschen Studierenden in die Richtung wies, dass es doch auch unter demokratischen und akademischen Bedingungen autoritäre Personen gibt. Jürgen Seifert erzählte mir mal, dass er das eher positiv gesehen hat, weil er dann feststellen konnte, dass die große Mehrheit eher unentschieden oder demokratisch orientiert war und dass die Möglichkeit gab, für den SDS, also Sozialistischen Deutschen Studentenbund, entsprechende Politik zu machen, um die Studierenden zu gewinnen. Jürgen Habermas erhielt dann einen Ruf an die Universität Heidelberg 1961, blieb dort bis 1964 und wurde dann in Frankfurt Nachfolger von Max Horkheimer, also mit einer Professur für Philosophie und Soziologie und Direktor des Seminars des Instituts für Sozialforschung. Also er selbst hat nach dieser frühen Zeit der 50er Jahre nicht mehr am Institut für Sozialforschung gearbeitet, sondern eben am Seminar gelehrt. Das war das Soziologische Institut der Philosophischen Fakultät und dort war er Direktor zusammen mit Ludwig von Friedeburg und Theodor W. Adorno. 1971 ging er dann nach Starnberg ans Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt und nahm dann auch Assistenten aus Frankfurt mit. Er selber sagt dann auch, dass er den Schulzusammenhang der Frankfurter Schule nicht fortsetzen will und markiert damit auch in einer gewissen Weise das Ende der Frankfurter Schule. Das ist ein eigener, interessanter Vorgang. Der Schritt nach Starnberg zu gehen, wird so gesehen, dass es verschiedene Gründe dafür gibt. Einerseits die Überlastung am Seminar des Instituts mit sehr viel Lehre, Verwaltung und Betreuungsaufwand, weil die Zahl der Soziologiestudierenden seit Anfang der 60er Jahre enorm zunahm. und eben auch Habermas Streit mit der Protestbewegung, deren Entwicklung er sehr kritisch sah. Also er hat ja dann nach den Äußerungen von Dutschke und Hans-Jürgen Krahl von linkem Faschismus gesprochen, also die Aktionspraktiken missfielen ihm. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, der auch einen Bruch mit dem SDS und der Studierendenbewegung markiert, war er sicher einer der großen Mentoren. Also schon in den 50er Jahren trat er für die Friedensbewegung ein. Er gehörte zu den Unterstützern des SDS nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD mit dem SDS, unterstützte die Proteste gegen die Notstandsgesetzgebung. Also er war vielfach damit verbunden. 1981 erschien dann sein Hauptwerk, die Theorie des kommunikativen Handelns als Ergebnis der Forschungsarbeiten in Starnberg. 1983 kehrte er zurück nach Frankfurt und lehrte dort bis 1994, dann in der Philosophie. In dieser Zeit bekam er von der Leibniz-Gesellschaft der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein 5-jähriges Forschungsprojekt finanziert, was sich eben mit der Ausarbeitung der Theorie der deliberativen Demokratie befasste. Daraus resultierte dann das Buch Faktizität und Geltung. Sehr bekannt wurde dann seine Kritik an Ernst Nolte, die Auseinandersetzung, die dann unter dem Stichwort Historikerstreit bekannt wurde, dass er konservativ ausgerichteten Historikern, eben wie Nolte, eine Art Revisionismus vorwarf, also das kritisierte, die Relativierung der nationalsozialistischen Gewaltgeschichte und des Massenmords. In den politischen Auseinandersetzungen dieser Jahre spielte er immer eine ganz wichtige Rolle, weil er eben sich sehr gegen den Neokonservatismus wandte. Er verteidigte oder kritisierte die Änderung des Asylrechts, die 1992 beschlossen wurde, und kritisierte es als wohlstandschauvinistisch. Aber in den Jahren danach war er durchaus auch bellizistisch, also unterstützte dann auch Kriegsführung, auch wenn sie nicht UN-mandatiert waren. Wenn man jetzt auf Jürgen Habermas nochmal insgesamt schaut, dann kann man sagen, dass er wichtige Beiträge zur Gesellschaftstheorie gemacht hat, also die Bedeutung des Sprechens, der Sprechakte, dass er also von Wittgenstein die Sprechakttheorie übernommen hat, also die Tatsache, dass der Sprechakt das selbst etwas Performatives ist. Wir tun etwas, indem wir sprechen, wir verbinden uns mit anderen, dass er die Intersubjektivitätstheorien einbezogen hat in die Gesellschaftsanalyse und eben damit auch die Sinnvermitteltheit von gesellschaftlichen Prozessen. Großen Streit gibt es darum, wie sehr das überhaupt als kritische Theorie betrachtet, verstanden werden kann. Habermas wird ja oft gezählt als derjenige, der produktiv und fruchtbar die Intention der älteren kritischen Theorie fortgesetzt hat, deswegen zweite Generation. Und dann fängt eine Art Generationenzählung an. Man muss sagen, dass diese Generationenzählung gar nicht besonders plausibel ist, weil eben andere Autoren, die etwa in dem gleichen Zeitraum der 50er und 1960er Jahre sehr stark weiter an der kritischen Theorie gearbeitet haben, in unterschiedlicher Weise verpflichtet den Schriften von Max Horkheimer oder Adorno, dann in dieser Zählung gar nicht mehr vorkommen. Vielleicht ist noch erwähnenswert, dass Jürgen Habermas eben jemand war, der eine enorm große moralische Autorität in der Bundesrepublik hatte, also dass er sehr, sehr viele Preise bekommen hat. Also ich nenne jetzt nur mal 1973 den Hegel-Preis, 1976 den Sigmund-Freud-Preis, dann 1980 den Theodor W. Adorno-Preis. Also Jürgen Habermas wurde eigentlich damit auch in einer gewissen Weise zu einer moralischen Instanz, ein Autor, der eben nicht nur philosophisch, moralphilosophisch eben mit seinen Schriften öffentlich Geltung erlangt, sondern eben auch mit vielen politischen Schriften, mit Kommentaren in Zeitungen oder in kleinen Sammelbänden mit seinen politischen Schriften. sodass man sagen kann, die bundesdeutsche Gesellschaft bestimmt seit den späten 1960er, dann 70er, 80er Jahre, 90er Jahre, hat sich vielfach in der Theorie von Habermas sozusagen gespiegelt und in der Reflexion durch diese Theorie oder durch diese politisch-historisch-philosophischen Bemerkungen eben reflektiert und selbst ein eigenes Bewusstsein entwickelt als, wenn man so will, demokratische Gesellschaft. Das ist auch deswegen interessant, weil ja Jürgen Habermas in einer sehr vorsichtigen Weise dann trotz aller Kritik an den sozialen Bewegungen auch eine Lanze gebrochen hat für zivilen Ungehorsam, also für die Proteste, die dann im Bereich von Umwelt, Antikrieg dann stattgefunden haben. Also, dass er eben doch ein wichtiger Bezugspunkt wurde oder Kommentator, an dem sich viele dann gerieben haben. Und sicherlich war eine der wichtigsten Reibungspunkte, ist es jetzt eine Fortsetzung der kritischen Theorie oder nicht? Man könnte auch sagen, eigentlich ist der Streit ein bisschen unnötig und einfach die Ansicht vertreten, dass Jürgen Habermas eben etwas Eigenes gemacht hat. In manchen Punkten hat er Motive aufgenommen, das machen andere auch, aber vor allen Dingen hat er eben auch eine eigene Theoriebildung entwickelt, also eben mit dem Linguistic Turn zu einer universalistischen Moralphilosophie und Demokratietheorie beitragen wollen. Der Strukturwandel der Öffentlichkeit von Jürgen Habermas ist eben seine Habilitationsschrift, Anfang der 60er Jahre, 1962 erschien. Und man kann sagen, das ist sicherlich, wie er selber auch sagt, eines seiner erfolgreichsten, wenn nicht das erfolgreichste Buch, also prägend dann auch für viele linke Debatten. Also wenn man das so schlagwortartig fassen will, könnte man sagen, es wurde dann prägend für eine strategische Vorstellung, etwas politisieren, etwas öffentlich machen. Das wurde dann sehr zentral und auch im Kontext der Frauenbewegung bekam ja der Begriff der Öffentlichkeit nochmal einen eigenen Charakter durch die Kritik an der Gegenüberstellung von privat und öffentlich, also mit der Analyse oder der politisch zugespitzten These, auch das Private ist politisch und öffentlich und insofern auch ein Gegenstand, der politisiert werden sollte. Das ist schon so ein zentrales Motiv auch für deliberative Demokratie, nämlich etwas zur Diskussion zu stellen, zu beratschlagen, das, was selbstverständlich ist, zu befragen, auch zu verflüssigen, Gewohnheiten, Institutionen eben zu hinterfragen und zu schauen, wie weit unter dem Gesichtspunkt vernünftigen Argumentierens lässt sich eigentlich daran festhalten, dass es in dieser Form Bestand hat und existiert. Der Strukturwandel der Öffentlichkeit wurde prägend oder hat viele Forschungen zum Konzept der Öffentlichkeit dann in Gang gesetzt. Ist es interessant, weil damit eben für die Gesellschaftstheorie sowas in Gang kommt wie der Blick auf Kommunikationsströme, also nicht nur Ströme von Material oder Menschen, sondern eben auch Kommunikation. Habermas spricht davon, dass unsere modernen Gesellschaften redselig sind. Genau genommen könnte man mit Foucault sagen, nein, sie sind eben eigentlich auch logophob, also sie versuchen, das Reden immer wieder einzuschränken, zu kanalisieren, zu rhythmisieren und in einer gewissen Weise könnte man sagen, ist es eigentlich auch genau das, was Habermas im Strukturwandel der Öffentlichkeit dann zeigt, dass sich sehr, sehr viele Institutionen bilden, die den Fluss von Kommunikation, also informeller Öffentlichkeit, also der Gespräche im privaten Zusammenhängen, aber dann auch in Kommunikationsströme im öffentlichen Bereich kanalisieren oder ihnen durch verschiedene Schleusen sozusagen eine bestimmte Richtung geben oder die Kommunikation dann auch bremsen oder rausfiltern, sodass eben ganz bestimmte Kommunikationsprozesse in Gang gebracht werden. Das ist schon eine der zentralen Überlegungen von Habermas mit Blick auf die Frage der Allgemeinheit. Aber bevor ich darauf gleich nochmal zu sprechen komme, vielleicht nochmal zum Gesamtzusammenhang, denn man kann sagen, dass Habermas mit genau dieser Art von institutionellen Differenzierung sowas liefert wie eine Art Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft über ungefähr 400, 500 Jahre. Also die Herausbildung, sowas wie moderne Öffentlichkeit, ist eben aus seiner Sicht selbst etwas, was die moderne Gesellschaft und moderne Politik tiefgreifend charakterisiert und prägt in der Form, wie sich etwas herausbildet, also ausdifferenziert. Und da kann man dann vielleicht schon das deutlich machen, dass ja, wenn man jetzt an Marx denkt, an den jungen Marx, den Text zur Judenfrage, Marx eben diesen Differenzierungsgedanken formuliert, also der Staat und die bürgerliche Gesellschaft trennen sich. Ja, also es gibt hier die Sphäre der Privaten, die ihren Nutzen verfolgen, und dort den Bereich der Politik, des Staates, wo in Anspruch genommen wird, das Allgemeine zu verfolgen. Und Jürgen Habermas, der sich jetzt dafür gar nicht in besonderer Weise auf Marx bezieht, nimmt genau diese Überlegung auf. Wie bildet sich eigentlich diese Trennung von Staat und Markt? Also wie kommt es dazu und wie bildet sich jetzt da in diesem Prozess auch so etwas wie eine Privatsphäre? Also der Markt besteht ja eben aus einer Vielzahl von Einzelakteuren, die privat handeln, und darum herum kommt es auch zur Bildung von Privatakteuren eben mit ihren Haushalten, mit ihren Familien, sodass er diese Vorstellung hat, dass sich dieser Bereich der Privatheit, also des Familienzusammenhangs, bildet, also in dem Privatleute sich verständigen, in dieser Sphäre der Privatheit ihrer Interessen versichern und dann mit anderen Bürgern, also Eigentümern, zusammentun und sich austauschen und damit eben sowas bilden wie ein resonierendes Publikum von Privatleuten. Habermas ist völlig klar, dass das eben auch klassenspezifisch ist. Es sind eben Eigentümer, es ist nicht die Unterklasse, nicht die Arbeiterschaft, die eben in dem Sinne kein Eigentum hat. Und es sind auch nicht unbedingt die Frauen, die an diesem Prozess teilhaben, oder es wird jedenfalls nicht ausführlich unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Die Frauen sind in der Sphäre des Privaten. Und was sich jetzt herausbildet, ist eben dieser Zwischenbereich einer Gesellschaft, in dem eben die resonierenden Bürger sich zum Publikum vergesellschaften und in Kommunikationsprozessen sich verständigen. Das beginnt zunächst mal mit den literarischen Gesellschaften, also den Salons in Frankreich oder den Kaffeehäusern in England. Also das sind Orte, in denen sich eben Privatleute treffen, austauschen und dann zunächst mal sich darüber verständigen, was halten sie moralisch, ästhetisch für wichtig und angemessen, also in diesem Sinne. Dann kommt in diesem Prozess auch etwas zustande, was dann die moderne Presse darstellt. Also zunächst mal handelt es sich einfach um Nachrichten über wirtschaftliche Vorgänge, die eben zusammengetragen werden und dann eben wie eine Art Nachrichtendienst auch verkauft werden. Und in diesem Prozess einer weiteren Verständigung, auch mit der Herausbildung eines Parlaments, also einer diskutierenden Öffentlichkeit, wo Entscheidungen getroffen werden, die die Allgemeinheit betreffen, also die Entscheidungen werden getroffen in der Form von allgemein verbindlichen Gesetzen. Und mit dem Parlament verbunden ist dann Regierung und Opposition. Also das Parlament wird zum Ort der Meinungskontroverse zwischen den verschiedenen bürgerlichen Gruppen, die Regierung übernehmen und damit auch die Gesetze entscheiden, und auf der anderen Seite die Opposition. In diesem Zusammenhang wird dann die Presse wichtig, weil die Presse ein Ort ist, an dem gefordert werden kann und gefordert wird, also etwas öffentlich zu machen, die Gründe für die Entscheidung zu kennen und zu diskutieren, sodass so etwas wie eine Art Zwischenglied entsteht. Das Parlament gehört zum Staat, also ist staatlich institutionalisierte Öffentlichkeit. Und dann gibt es eben die Presse als eine Zwischensphäre, in der die verschiedenen Meinungen der Bürger zusammengetragen und ausgetauscht und kritisch diskutiert werden. Guckt man sich das alles so ein bisschen von außen an, wenn man so will, könnte man sagen, da entsteht ein komplexes Dispositiv, um ein Wort zu verwenden, was Habermas nicht hat, also ein Dispositiv, wo dann einerseits die Unternehmen sind, die Familien und dann eben der Staat, die Herausbildung des Parlaments im 18. und dann 19. Jahrhundert. Und dann entsteht so etwas wie Presse, öffentliche Meinung und Zeitungen, die diese öffentliche Meinung organisieren, herstellen durch Artikel, durch Leitartikel, durch Nachrichten. Und die Zeitungen selbst arbeiten mit Redaktion und professionalisiertem Journalismus. Also es geht dann darum, dass es auch überprüfbare Nachrichten sind. Also das entwickelt sich so, dass es ein ganzes Bündel von Institutionen sind, die sich dann allmählich herausbilden, zu denen Öffentlichkeit mit den öffentlichen Kommunikation, der öffentlichen Meinung, den Presseorganen dazugehören. Das bestimmende Moment in den Überlegungen von Habermas ist sicherlich, dass er damit mit diesem historischen Komplex, der sich sozusagen immer weiter differenziert, herausbildet, dass damit ein normativer Prozess sich institutionalisiert, nämlich dass private Akteure, Privatleute sich eben zu einem Publikum versammeln und verständigen. Und seiner Ansicht nach ist das, so verstehe ich ihn, nicht nur ein empirischer Prozess, sondern es ist auch ein normativer Prozess. Das heißt, nach seinem Verständnis etabliert sich mit und in der bürgerlichen Gesellschaft so etwas wie Normativität des öffentlichen Argumentierens, also des Nachweises, dass das, was man tut, also allgemeinverbindlich festlegt, in parlamentarischen Gesetzgebungsprozessen oder dann eben in Regierungsprozessen umsetzt, dass das eben rational begründbar ist. Und für ihn ist das ein zentraler Gesichtspunkt in der Argumentation, dass er annimmt, dass Öffentlichkeit ein Problem löst, was widersprüchlich angelegt ist, dass ja demokratische Prozesse, aber auch vorher schon diese Kommunikationsprozesse von Privatakteuren, dass es dabei um Fragen der Mehrheit geht, wer setzt sich durch. Da kann es auch schnell gewalthaft zugehen. Also Opposition würde versuchen, mit Gewalt eine Regierung zu verdrängen. Und dann kommt eben diese Dynamik rein, dass diese Entscheidungen von Mehrheiten hindurch müssen durch rationale Argumentation, also wahrheitsorientiert und mit Vernunft begründet, sodass es zu dieser Spannung kommt, ja von einerseits Mehrheitsbeschlüssen, die aber gleichzeitig eben in rationalen Verfahren ausgearbeitet und begründet werden. Und von daher ist Öffentlichkeit etwas, was für Habermas diesen Prozess löst. Also das ist dann auch genau das, was als Deliberation betrachtet werden kann, dass eben in Verfahren eine Mehrheit sich zur Geltung bringt, ihr Interesse durchsetzt, aber dafür Argumente bieten muss, die verallgemeinerungsfähig sind und überzeugend wirken, sodass sich eben alle anderen bereit erklären, diese Entscheidung mit zu übernehmen und zu tragen. Und dieser Prozess, dieser von Mehrheit und vernünftigem Argumentieren als eine Einheit, also eine widersprüchliche Einheit gedacht, das ist das, was Habermas für zentral hält für die moderne Gesellschaft, also seit dem 18. Jahrhundert. Und der Ansicht ist, dass deswegen auch normative Prozesse, gesellschaftliche Prozesse eben stark in unterschiedlicher Weise, aber doch eben auch bestimmen können. Also das fest institutionalisiert ist. Man kann darüber natürlich streiten, man kann das bezweifeln, man kann natürlich überlegen, ja, es gibt eben Individuen, die glauben, dass sie mit normativen, philosophischen Argumenten vernünftig argumentieren und damit verallgemeinerungsfähig sind. Also das heißt, es kann sozusagen selbst ein Moment des ideologischen Prozesses sein, zu denken, dass man das, was in Überzeugung feststeht, durch Argumente sozusagen auflockern und verflüssigen kann. Ja, also dass das selbst Teil eines ideologischen Prozesses ist. Für Habermas ist das nicht so. Für Habermas ist klar, dass das eine starke institutionelle Dynamik hat, die eben dann in den Medien, in der Presse, im Parlament, in der öffentlichen Willensbildung zur Geltung kommt. Das Buch besteht aus mehreren Teilen. Das erste behandelt diese frühe Phase der Herausbildung des Begriffs der Öffentlichkeit, dann die Herausbildung einer sozialen und politischen, bürgerlichen Öffentlichkeit. Und dann gibt es einen dritten Teil, der sich auch kritisch zu der Herausbildung oder Weiterentwicklung dieser bürgerlichen Öffentlichkeit äußert, nämlich einem Strukturwandel. Also das, was den Titel des Buches auch ausmacht, ein Strukturwandel der Öffentlichkeit, dass nämlich es in der weiteren Entwicklung seit dem späten 19. Jahrhundert, also der weiteren kapitalistischen Entwicklung durch Oligopole und Monopole, so etwas gibt wie eine Art Entdifferenzierung, also die öffentliche Willensbildung jetzt in Besitz genommen wird durch Strategien der Eigentümer, also die Gesetze erfüllen eine andere Funktion, sie sind nicht mehr allgemein, weil es nicht mehr diese Vielzahl von Kleineigentümern gibt, sondern eben große Oligopole oder Monopole, also Einzeleigentümer oder eine Gruppe von Eigentümern. Und die Gesetze, die gemacht werden, eben unter dem Druck dieser kleinen Zahl von Eigentümern dann auch deren Interessen berücksichtigen und gar nicht mehr die Allgemeinheit der vielen Eigentümer und natürlich schon kaum noch oder gar nicht die Interessen der Arbeiterinnenklasse. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt für Habermas, dass man jetzt von daher, wenn man will, zu einer Enddifferenzierung kommt. Staat und Markt verbinden sich eben jetzt in der Form eines Sozialbereichs, der dann auch Gegenstand von Sozialpolitik oder staatlichen Gestaltungsaufgaben wird, sodass eben der Staat auch eine andere Funktion einnimmt, auch die Parteien eine Strukturveränderung, die Familie wird in stärkerem Maße privatisiert, also ist nicht mehr dieser Raum der Verständigung von Privatleuten, die dann eben gemeinsam ein Publikum bilden, sondern die treten selber gleichsam zurück und werden immer mehr zu einem Konsumbereich. Und das führt eben dazu, dass praktisch ab der Jahrhundertwende, also zum 20. Jahrhundert hin, die öffentliche Sphäre zunehmend unter die Kontrolle von entsprechenden Agenturen kommt. Also immer mehr Werbung gemacht wird, also Anzeigen, damit auch die Medien abhängig werden von Anzeigen, also das ein wichtiger Bereich wird. Und dann im Weiteren, also mit dem Ausbau von Werbung, dann auch Public Relations relevant wird oder Propaganda. Das ist seit den 1920er Jahren selbst ein wichtiger Aspekt, die öffentliche Meinung zu kontrollieren. Man würde heute vielleicht sagen Content Creator, ja, die eben ständig das Publikum damit beschäftigen, was es denken soll über Politiker, über Entscheidungen, über das, was notwendig ist. Also es heißt, ein anderer Prozess, der eben von oben stattfindet. Die Öffentlichkeit wird von oben manipuliert, wie Habermas sagt. Das ist kein Prozess mehr, der von unten stattfindet. Also genau genommen wird diese Sphäre gleichsam machtvoll untergeordnet. Und für ihn stellt das eben, und das ist ein weiterer Teil des Buches, für ihn wirft es die Frage auf, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also wie kann man jetzt noch Öffentlichkeit verteidigen, die öffentliche Meinung gegen diese Entwicklung sich wehren? Und da knüpft er sehr, sehr stark an die Arbeiten von Wolfgang Abendroth, das ist eben auch interessant für das Buch, dass er eben vielfach an die Karl-Schmidt-Schüler, auch manchmal an Karl-Schmidt selber, darauf sich bezieht und dann an diesem entscheidenden Punkt eben sehr stark auf Wolfgang Abendroth, nämlich, dass es ihm wichtig ist, zu argumentieren, das Publikum bildet sich heute nicht mehr durch private Einzelne, sondern der Prozess verläuft heute eher in der Form von Parteien und Verbänden. Also das geht dann um innerorganisatorische Demokratie, also kann es zu innerorganisationellen Formen der Willensbildung, des Austauschs, der Verständigung über Notwendigkeiten geben, was sind genaue Interessen und wie verfolgt man diese Interessen. Insofern nimmt er auch ein bisschen den Topos auf der Verbändegesellschaft, ja, also die sozusagen vermachtet ist durch eine Vielzahl von Organisationen und Verbänden. Und dann geht seine Überlegung dahin, dass die Form von Demokratie und öffentlicher Willensbildung geprägt ist durch genau diese Art von Auseinandersetzung zwischen diesen Verbänden. Also für ihn ist es, wenn man so will, eine Art Pluralisierung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, der öffentlichen Diskussion. Also Habermas ist in diesem Buch auf jeden Fall überhaupt nicht harmonistisch. Er hat nicht die Vorstellung, dass es nur um Konsens geht. Also Konsens wäre das, was von oben hergestellt ist. Es soll aber auch nicht um Gewalt gehen, sondern was ihn interessiert ist, kann sowas wie öffentliche Meinungsbildung, Willensbildung stattfinden in der Form, dass die allgemeinen Entscheidungen dann durch gegensätzliche Interessengruppen, die, wenn man so will, auch als Interessengruppen organisiert sind, dann diese Interessen ausgetragen werden. Also man könnte sagen, ja, in der Politik sind es dann die Parteien, im Bereich der Wirtschaft ist es der Konfliktbereich zwischen den Unternehmensverbänden und den Gewerkschaften, in den Hochschulen handelt es sich dann um die drei verschiedenen Gruppen, die es dort gibt, nämlich Hochschullehrende, Studierende und Mittelbau. Also das heißt, für ihn geht es dann darum, dass die Gesellschaft sich gleichsam so konstituiert, dass an allen Stellen solche Formen von demokratischen Auseinandersetzungen in der Gestalt organisierter Interessenaushandlung eben stattfindet. Und in diesem Prozess sowas zustande kommt wie eine Rationalisierung, ja, sodass dann tatsächlich sich Vernunft zur Geltung bringt. Und das ist vielleicht etwas, was auch einen Ausblick bietet für das, was Habermas sich vorgestellt hat, was er dann in dem Buch mehrfach betont, dass er sagt, na ja, wir haben jetzt gegen den Begriff der Öffentlichkeit tatsächlich immer noch Herrschaft, aber eigentlich nimmt Öffentlichkeit in Anspruch, dass es so etwas gibt wie Herrschaftsfreiheit, weil nämlich die Entscheidungen, die dann zu Gesetzen, allgemeinverbindlichen Gesetzen führen, so rationalisiert werden, dass darin die Interessen aller Einzelnen und das heißt eben dann auch Interessengruppen Berücksichtigung finden. Das ist vielleicht der wichtige Gesichtspunkt, dass Habermas der Ansicht ist, dass Öffentlichkeit eben das Verhältnis von Einzelnen und allgemein sozusagen in einem Fließprozess von Fixierung der Überlegungen und dann wieder der Verflüssigung institutioneller Prozesse, dass in diesem Fließprozess sozusagen Demokratie gleichsam ein Prozess auf Dauer ist, der aber keine Herrschaft mehr kennt, weil aus seiner Sicht alle immer auch Autoren der Gesetze sind, denen sie dann unterworfen sind. Also das heißt, es gibt sozusagen die Allgemeinheit des Gesetzes, es gibt diese öffentliche Deliberation, die Diskussion und in dem Sinne, dass alle daran beteiligt sind und ihre Interessen darin zur Geltung kommen, es dann auch diese Allgemeinheit gibt und eben nicht Herrschaft von wenigen. Die Kritik also des Anspruchs von kleinen partikularen Gruppen allgemein zu sein, gehört eben zu diesem Prozess öffentlicher Willensbildung dazu.
Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. In der bürgerlichen Öffentlichkeit entfaltet sich ein politisches Bewusstsein, das sich gegen die absolute Herrschaft richtet. Es fordert allgemeine und abstrakte Gesetze und versteht die öffentliche Meinung selbst als deren einzige legitime Quelle. Gleichzeitig beansprucht, was unter solchen Bedingungen aus dem öffentlichen Raisonnement resultiert, Vernünftigkeit. Ihrer Idee nach verlangt eine aus der Kraft des besseren Arguments geborene öffentliche Meinung jene moralisch prätentiöse Rationalität, die das Rechte und das Richtige in einem zu treffen sucht. Der Idee nach soll öffentliche Meinung aus der Kraft des besseren Arguments entstehen und eine moralisch anspruchsvolle Rationalität ausdrücken, die das Rechte und das Richtige in einem zu treffen sucht. Die öffentliche Meinung soll der Natur der Sache entsprechen. Deshalb können Gesetze, die sie nun auch für die Sozialsphäre aufstellen möchte, neben den formellen Kriterien der Generalität und Abstraktheit auch Rationalität als ein materiales Kriterium für sich beanspruchen. Öffentliche Meinung steht dabei im Gegensatz zur Willkür und ist den immanenten Gesetzen eines resonierenden Privatpublikums unterworfen. Streng genommen dürfte ihr deshalb das Attribut der Souveränität nicht zugesprochen werden. Öffentliche Meinung will, ihrer eigenen Intention nach, weder Gewaltenschranke noch selber Gewalt, noch gar Quelle aller Gewalten sein. In ihrem Medium soll sich vielmehr der Charakter der vollziehenden Gewalt, Herrschaft selbst, verändern. Die Herrschaft der Öffentlichkeit ist ihrer eigenen Idee zufolge eine Ordnung, in der sich Herrschaft überhaupt auflöst. Veritas non auctoritas facit legem. Wahrheit, nicht Autorität, macht das Gesetz.
Zum Gespräch über das Buch von Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, begrüße ich Sebastian Sevignani. Hallo Sebastian.
Hallo Alex.
Schön, dass du da bist und wir über dieses Buch sprechen. Du bist ja, so nehme ich das wahr, ja in der Kommunikation und Medienforschung sehr aktiv. Also gerade vor 2 Wochen noch eine große Konferenz in Jena hast du mit organisiert, wo es unter anderem auch über antifaschistische Strategien oder Analysen der Kommunikation und Medien geht. Also um dich ganz kurz vorzustellen, du arbeitest am Institut für Soziologie an der Universität Jena. Du leitest eine Nachwuchsforschungsgruppe Medieneigentum im digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das nimmt ja ein bisschen auch die Formulierung von Habermas Buch auf. Mit Martin Seliger hast du vor einigen Jahren das Sonderheft des Leviathan, sehr umfangreiches Sonderheft, mit herausgegeben, was sich der Frage widmet, gibt es einen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit, auch mit Blick auf die Digitalisierung. Und das prägt ja auch den Sammelband, den du mit Tanja Carstensen und Simon Schaub zusammen herausgegeben hast. Umfangreicher Band, ein sehr schöner Überblicksband, Theorien des digitalen Kapitalismus. Also ein riesiges Arbeitsgebiet sozusagen. Ja, und jetzt kommen wir mal dazu. Was heißt denn digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit? Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Also man könnte sagen, na ja, es ist viel mehr Werbung und gleichzeitig entspricht es ja auch in einer gewissen Weise den Erwartungen an öffentliche Willensbildung, dass wir ja in ganz vielen Netzwerken und Kommunikation im Austausch mit vielen anderen Menschen sind, was wir ja unter den klassischen Öffentlichkeitsbedingungen ja von Salons, Kaffeehäusern, ja selbst Universitätsseminaren, Parteien so ja gar nicht hätten bewerkstelligen können.
Ja, also ich meine, das Gute bei dem Habermas, dem Buch, ist ja, dass er quasi schon auch, aber nicht nur bei den Medien ansetzt, ne? Das ist eben breiter, es geht um Veränderungen in der politischen Ökonomie und da wäre quasi dann heute so das Passwort, mit dem er sich auch auseinandersetzen müsste oder hätte müssen, digitaler Kapitalismus. Und er denkt aber auch in quasi so ein großes institutionelles Gefüge, wo ist privat, wo fängt die Öffentlichkeit an, wie verschiebt sich das? Genau, und wenn man jetzt digitaler Strukturwandel, dann fokussiert man natürlich vor allem auf die Medien und die meisten machen das dann auch, also soziale Medien, Plattformen, genau. Aber das, wenn man dann genauer reinguckt, stecken da eben die anderen Dimensionen auch drin. Also Plattformen haben ja eine eigene politische Ökonomie. Plattformen führen dazu, dass eben Privates unmittelbar veröffentlicht werden kann. Und ich würde sagen, also da gibt es natürlich total viele Diskussionen dazu, aber ich würde sagen, dieser Strukturwandel besteht so ein bisschen dadurch, dass über soziale Medien eben einerseits dieses Private unmittelbar, ungefiltert, ohne dass es durch Zwischeninstitutionen durchgegangen ist, also etwa kleinere Medien und dann vielleicht auch große Massenmedien, sondern es wird einfach unmittelbar veröffentlicht und man kann sich darauf auch beziehen. Also das sind Technologien der Unmittelbarkeit, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite sind es eben auch Technologien der Überwachung. Und auch diese Überwachung wird benutzt, auch für Profitzwecke. Und das ist halt die politökonomische Dimension, die auch wirklich neu ist. Mhm. Also sagen die, alle kommunikativen Tätigkeiten einer Gesellschaft können beobachtet werden, unmittelbar in Echtzeit. Und sie können auch quasi in die Geschäftsmodelle, ob es jetzt Werbung ist oder die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, einfließen.
Und eigentlich braucht es gar keine Konsumforschung mehr, weil man sozusagen in Echtzeit ständig erfasst wird mit jeder einzelnen Regung. Ne? Also ich frage mal gleich an dem Punkt zurück. Ja? Nämlich, man könnte ja sagen, eigentlich ist doch nur das Kapital und autoritäre Moment daran störend. An sich wäre es ja ein enormer Rationalitätsgewinn. Ne? Man hätte keine Verzerrung mehr durch umständliche, also Marktpreissignale, die angeblich das rational bewältigen, aber dann doch nicht können. Und auch bei der, wie kritisch ist es für dich, dass Kommunikation nicht mehr vermittelt sind? Also wir könnten ja auch sagen, naja, war das nicht eigentlich schon auch eine massive Kritik, dass ja die Vermittlungsinstanzen ganz viel wegfiltern, ganz viel an Kritik, an Protest, an Unbehagen, an anderen Wünschen, alles das wird wegzensiert. Ne? Man sagt, es muss vermittelt werden durch redaktionelle Bearbeitung, Überprüfung, durch Profis. Aber wenn man sich das anguckt, ne, Habermas macht das mal sehr, sehr affirmativ mit Blick auf die Französische Revolution. Da sagt er, ja, die Leute haben dann das Recht, oben auf der Empore zu applaudieren, zu akklamieren. Also das heißt, die Schleusenprozesse der Mediation, dass es immer durch irgendwas durch muss, führt dazu, dass wir eigentlich so selten zu Wort kommen und immer irgendwie uns auf andere verlassen müssen, dass sie das sagen, was wir selber meinen, oder?
Also das ist wirklich auch ein interessanter Punkt, den ich mir auch stelle. Also und ich würde das auch erstmal im ersten Schritt, so wie du, glaube ich, auch sehen, dass diese Vermittlungsinstanzen und auch die Arbeitsteilungen, die damit verbunden sind, also dass die einen das eben können zu filtern oder eben einen journalistischen Habitus ausbilden können oder eben ein ganzes PR-Büro oder sowas mobilisieren können, dass das, ja, also quasi Herrschaftsmechanismen in einer auf Konsens basierenden Organisation der Gesellschaft sind. Und ich glaube, das unterschätzt der Habermas irgendwie. Also da sieht er das, das ist genauso wie bei, also in der Öffentlichkeit mit diesen medierenden Instanzen. Und er ist ja ein Fan der Qualitätsmedien. Ja. Gewesen und die verteidigt er und diese quasi diese Herrschaft durch Konsensaspekte, die spielen für ihn da gar keine Rolle. Und dann könnte man genauso sagen, ja, wenn die wegfallen, wenn die umgangen werden können, das ist ja eigentlich eine Befreiung. Genau, das würde ich auch erstmal so sehen, aber dann gleichzeitig kann man es auch, finde ich, bin ich jetzt dazu gekommen, auch zu sehen, dass diese Unmittelbarkeit, wenn die Leute dann eben, sage ich mal, oder der Alltagsverstand und das, was dann kommuniziert und veröffentlicht, wenn das so bleiben kann, wie es ist, gerade ja. Eben, und das ist eben sehr oft der Fall in sozialen Medien, dann ist es auch ein Problem. Und wie verändert sich der Alltagsverstand, wie wird er organisiert oder wie bildet sich eine Meinung? Da würde ich sagen, es braucht vermittelnde Instanzen. Und also Linke haben immer dann gegen quasi diese vermittelnden Instanzen, wenn sie herrschaftlich, also weil sie auch Herrschaft reproduzieren, angeschossen gewissermaßen, aber dann Es bräuchte, glaube ich, meiner Meinung nach eher alternative Organisationen der Vermittlung und nicht gar keine. Und das ist eher das Letztere, also gar keine vermittelnden Instanzen, ist eher die Situation, die wir heute haben. Also diese Alltagsverstand, die vielen Privatmeinungen, die können eben auch ja dann aufgegriffen werden, politisch mobilisiert werden von Populistinnen, von autoritären Führern, ja. Und auch...
Aber weißt du, das will ich nochmal an dem Punkt nochmal zurückfragen. Die Utopie von Leuten wie Horkheimer und Adorno oder Precht war ja, also ne, in der Dialektik der Aufklärung heißt es, noch hat sich kein Apparat der Replikation entwickelt. Also die werden in der Tagesschau jeden Abend begrüßt mit guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wenn ich sage, guten Abend, ja, Frau Daub oder wen auch immer, ja, dann wird es ja ein bisschen irre. Und dann war ja die Utopie, man schafft das auf gleicher Augenhöhe. Man kann kommunizieren, sprechen, schreiben. Und es wird eben nicht durch Mediation, nicht durch Vermittlung. Ne? Also, aber klar ist natürlich auch, das, was ich selber denke, was ich sage, kann nicht unmittelbar allgemein werden. Das ist ja ein wichtiger Punkt, auch in dem Buch von Habermas. Es muss diese Prozesse geben. Wie wird aus meiner Sicht, aus meinen Überzeugungen etwas Allgemeines? Und das ist ein Austausch. Deswegen frage ich mich manchmal auch, wenn Leute so schnell Habermas kritisieren, was eigentlich ihre Antwort genau auf das ist, was du ja jetzt auch angesprochen hast. Irgendwie muss es eine Art von Vermittlung geben. Ich würde vielleicht gar nicht von Vermittlung sprechen, aber es muss etwas geben, was dazu führt, dass die vielen Einzelsichten, Wünsche, Praktiken tatsächlich dazu führen, wie wir zu etwas Allgemeinem kommen. Und jetzt ist mein Eindruck, dass, also ich finde einen starken Gesichtspunkt, den du ansprichst, dass diese Medien die Leute, den Alltagsverstand der Leute nicht bearbeiten. Also ne, die Leute können so bleiben, wie sie sind. Oder, also Adorno hat ja diesen schönen Aufsatz geschrieben über Meinung, Wahn, wo die Meinung einerseits Autonomie ist, aber auch wahnhaft wird, weil jeder glaubt, der ist sozusagen per se schon demokratisch und sich genau dieser Kritik Auseinandersetzung nicht stellt. Ja, und meine Frage ist, ist das nicht wirklich auch ein Vorteil? Also liegt es an den Medien, die das verhindern? Ne, weil man könnte ja sagen, ja, die Leute könnten ja auch tatsächlich anders daran gehen. Also, ne, also die Vorstellung entwickeln, ja, ich brauche da mehr Geduld, ja, ich brauche da mehr Bildung, ich brauche da mehr Zeit. Also, und dann explodiert es immer in so symbolischer Form von Gewalthaftigkeit. Aber es hat auch sehr viel mit diesen schnellen, ungefilterten, unüberlegten Reaktionsmustern zu tun. Also es wäre jetzt so die Frage, liegt es am Medium?
Nein, genau, Medien als solche gibt es ja nicht quasi nur technisch der Potenzialität nach, sondern die sind ja auch organisiert, das sind ja Plattformen und die haben eine eigene politische Ökonomie. Und da gibt es eben schon viele Diskussionen, die ich auch total wichtig finde, die eben sagen, quasi die nur von der Digitalität oder diesen Brechtschen Antwortmechanismen, was ist eine Potenzialität, aber die muss eben organisiert werden auch. Genau, und Habermas hat eine, die ich so nicht teile, aber der hat jedenfalls ein ganz ausgefeiltes Institutionengefüge, ja, wie so sich die öffentliche Meinung organisieren kann und sollte. Und die Plattformen sind ja quasi jetzt neue Intermediäre, die sind nicht so auf einer vertikalen Achse, also die Leute bleiben in ihrer kommunikativen Kompetenz, aber sie greifen natürlich trotzdem ein in diese Kommunikationsströme. Und sie fördern eben bestimmte Dinge, die sich eben verwerten lassen aus ihrer Sicht. Also die wollen Profite machen oder machen auch Profite. Und das eine ist eben die Auswertung. Aber durch diese Auswertung der Kommunikation bleibt die Kommunikation nicht unbeschadet. Also sie verändert sich, sondern sie orientiert sich auf die Werbung hin. Sie wird selber werbeähnlich, könnte man sagen. Ja. Und natürlich geht es auch darum, also die Umschlagszeit, so wenn man so einen magischen Begriff der Kommunikation, muss sich erhöhen und darauf sind diese Medien angelegt und sie sind eben keine Slow Media oder sie sind keine endlose Debattenmedien. Man hat kurze Schnipsel, man muss auch, also gab diese Debatte bei Twitter, als es noch Twitter hieß, wie viele Zeichen da erlaubt sind und so, und dann haben die Nutzerinnen irgendwie mehr erkämpft oder mehr durchgesetzt. Genau, aber das liegt alles auch an der politischen Ökonomie dieser neuen Vermittler. Also das sind eben nicht einfach nur Medien, sondern es sind ganze Organisationen und die haben einen bestimmten Zweck, der erstmal in Verwertungslogiken liegt, die man an vielen Punkten in die Kommunikation eingreifen sieht. Und sie sind halt, das ist natürlich auch eine neuere Entwicklung, sie sind halt heute nicht einfach auch nur kapitalistische Unternehmen, sondern viele davon sind halt, haben auch eine Ideologie oder sie fangen an, genau wie damals die Medien, auch eine Ideologie zu promoten, zumindest eine ihrer Eigentümer. Ja. Also bei Elon Musk ist natürlich das Beispiel und das wird auch in die Struktur, in die Algorithmen der sozialen Medien eingeschrieben.
Ja.
Und ich denke, das wird sich verstärken, diese Art, dass man quasi eine Blattlinie der sozialen Medien auch stärker erkennt, trotz.
Ja, das sind ja wichtige Gesichtspunkte, die du ansprichst. Und es gibt ja in den Reflexionen von Habermas auf den neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit, gibt es ja so eine Bemerkung auch, wo er sagt, na ja, wie lange hat es gedauert, dass die Leute vernünftig lesen können? Wie lange wird es dauern, bis die Leute vernünftig schreiben können? Ne? Also mit Blick auf diese Praktiken, jetzt da also schnell mal auf der Tastatur was zu formulieren. Also ich kann dem allem zustimmen und trotzdem gibt es so ein bisschen bei mir diese Frage, ist es nicht ein großes Ökosystem? Ne, also Habermas kritisiert das, was ja öffentlich oft kritisiert wird, dass Leute so in ihren Blasen bleiben, ja, und dann sich also genau nicht stattfindet, was in der klassischen Öffentlichkeitstheorie angeblich stattfinden soll, dass nämlich vernünftige Argumentation sozusagen quer, also vagabundieren, zirkulieren durch die Öffentlichkeit. Nun habe ich selbst dazu empirisch gearbeitet und festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Die deutsche Öffentlichkeit, der Prestige Presse ist hart entlang dieser Fragen segmentiert. Ja? Also Argumente der neuen sozialen Bewegung kamen nicht in die konservative Presse rein. Oder wenn, dann nur kritisch. Ja? So. Also auch da war das nicht so fluide, offen, zirkulierend. Und naja, was ich mich jetzt aber frage, ist, gibt es nicht doch eine sehr vielseitige Form? Also ne, wenn man sich so ein bisschen bewegt in Facebook oder also TikTok kenne ich jetzt nicht so, aber oder YouTube, man kann eben sehr, sehr vielseitig, also ein sehr umfassendes Bild von den Kontroversen unserer Gesellschaft doch bekommen, wenn man das macht. Und deswegen ist so die Frage, welche Subjektpraktiken werden dann auch notwendig, damit Leute sich so tatsächlich frei orientieren und nicht so nur Bestätigung suchen. Aber ich weißt du, die, wie kann man sagen, die Sozialpsychologie der Nutzer, das ist mir gar nicht so klar.
Das, was du jetzt beschreibst, dass man da so ein umfassendes Bild erlangen kann, wenn man nur möchte, ja, dann setzt das aber schon was voraus, ja. Also du hast schon irgendwie das Autorensein gelernt. Und das ist eben die Frage. Also Habermas setzt dann da auch immer so ein bisschen, auch bei den Qualitätsmedien, diese kompetenten Nutzer, ausgebildeten Nutzer voraus. Und gleichzeitig werden aber genau diese kommunikativen Fähigkeiten, die er ja will, also auf Authentizität prüfen zu können, auf Wahrheit prüfen zu können, auf Richtigkeit prüfen zu können, die werden ja gewissermaßen in der Öffentlichkeit gar nicht so sehr eingelernt. Und die muss man dann irgendwie schon mitbringen aus der Bildung, aus der Familie. Genau, und da würde ich eben sagen, also das Einüben kommunikativer Fähigkeiten, und da bin ich voll, glaube ich, auch bei Habermas, dass es irgendwie was Gutes ist, was er da fordert und im Blick hat. Das muss aber in der Öffentlichkeit auch selbst möglich werden. Und also dann müsste man soziale Medien schon anders organisieren oder bräuchte sehr viel Kreativität, die anders zu, dass diese Fähigkeiten dort ausgebildet werden. Weil bloß weil die Sachen da sind irgendwo, heißt es nicht, dass das wirksam wird.
Tragen die digitalen Medien, die Plattform, intrinsisch zu Faschismus bei? Also ist das, wäre das eine Überlegung? Weißt du, die, das ist ja mit Blick auf Habermas interessant. Habermas hat ja die Vorstellung, es gibt ein intrinsisches Verhältnis von Öffentlichkeit und Demokratisierung. Ja? Mehrheiten bilden sich und müssen durch den Diskurs die rationale Prüfung ihrer Argumente, wenn es um staatliche Entscheidungen geht. Nun könnte man natürlich sagen, er ignoriert, du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, er ignoriert das autoritäre Moment in diesen Prozessen. Ja, also ne, diese Schleusendynamik, die Professionalität, die intellektuelle Arbeitsteilung, ne, weil die Medien tragen ja auch dazu bei, dass ganz viele Menschen auf dem intellektuellen Niveau verbleiben, auf dem sie sind. Sie sind ja, ne, also man muss schon im Prinzip wissen, wie, damit man, was weiß ich, die FAZ, die Süddeutsche, die Zeit, und dann kann man sagen, dann wird man immer noch für ziemlich blöde verkauft, ja, auch bei dieser Prestigepresse, ja, so. Und jetzt, also Öffentlichkeit ist nicht per se doch nicht so stark mit Demokratie verbunden, wie man erstmal vielleicht denken möchte. Aber andersrum ist diese digitalisierte Öffentlichkeit, hat die eine Tendenz zum Autoritären, zu Faschismus. Du hast Musk schon angesprochen. Diese Isolierung, die Blasenbildung, also wären das so Gesichtspunkte?
Genau, also das ist ein, da habe ich jetzt angefangen auch drüber nachzudenken. Also ich würde sagen, zwei Momente sind da, glaube ich, für mich wichtig. Das eine ist natürlich, in dem Moment, wo Medien und Massenmedien gewissermaßen zentralisiert werden können und zentral kontrolliert werden können, dann ist es natürlich ein wahnsinniges Machtpotenzial. Und das ist natürlich dann auch interessant für den Faschismus, in welcher der eine Massenbasis braucht. Und genau, man konnte das irgendwie über den zentralen Rundfunk irgendwie machen in Nazi-Deutschland. Und so geht das ja jetzt nicht. Also wir haben dezentrale Medien, aber gleichzeitig sind diese sozialen Medien jetzt nicht technisch so angelegt, aber organisatorisch hochgradig monopolisiert und in der Hand von sehr wenigen. Also da ist es quasi, das müsste nicht so sein, aber das ist so, und das ist natürlich dann ein Problem, wenn halt Leute wie Musk dann diese Kommunikationsmittel kontrollieren können oder einsetzen können. Genau, das ist der erste Punkt, wie ich darüber nachdenke. Und der zweite Punkt ist das, was ich auch schon gesagt habe, also dieses, was ich die populistische Situation nenne, dass ihr Alltagsverstand so sein kann, wie er ist, und dass diese Medien das befördern und dass er gleichzeitig eben auch von oben, also sage ich mal von einem faschistischen Führer, überwacht werden kann und ausgewertet werden kann. Und das machen ja populistische Führungsfiguren auch. Also die gucken den Leuten auf den Mund, ne, und sagen das dann. Und das ist natürlich, also damit hat man quasi Leute, den Alltagsverstand der vielen, der sich recht schnell in bestimmte Richtungen mobilisieren lassen kann, ohne dass das unbedingt sehr nachhaltig wäre, ja, diese Meinungen, die dann da vertreten werden, die können auch schon wieder andere sein in zwei Wochen oder so.
Klar, weil es ist sozusagen dieses ständige neue Impulse setzen, Anreize geben, also eigentlich ein Training in Konformismus.
Genau, und das wird ja genutzt von populistischen Führern, und ich glaube eben, das ist auch eine gute Basis. Also das, wenn jetzt Faschismus wäre für mich dann eben, es müsste sich wirklich eine Art von neuer Intermediationskette aufbauen. Es müsste faschistische Organisationen geben, die diesen mobilisierbaren Alltagsverstand dann aufgreifen und aber auch kohärent im Sinne einer faschistischen Ideologie formen. Und ich glaube eben, dass die Situation, die wir haben, wenn es eine populistische ist, eben noch nicht faschistisch ist, aber dieser quasi, sagen wir mal, disorientierte Alltagsverstand der Privatmeinung, der ließe sich vielleicht auch leicht in einem neuen faschistischen Gegenprojekt organisieren und gezielter und nachhaltiger mobilisieren. Also so denke ich darüber nach, dass die sind nicht schon per se faschistisch, außer Faschistinnen übernehmen die. dann kann das sein. Aber so diese populistische Situation halte ich als zumindest die Möglichkeit des Faschismus auch in sich.
Lass mich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du schon angesprochen hast, der jetzt so einfach als Ausblick auch jetzt für eine kritische und linke Debatte von Bedeutung sein kann, nämlich, was ist denn mit dieser Utopie von Precht und Enzensberger, ne? Dass wir sagen, also und jetzt hast du ja auch angesprochen, naja, jetzt sind diese Plattformen ja also unter der Kontrolle eines Unternehmens, hochkonzentriert. Was wäre jetzt sozusagen das, was wünschenswert wäre? Eine Offenlegung der Algorithmen, eine Aufteilung der Unternehmen, also viele Plattformen, nicht eine Plattform, ja, sondern viele, eine öffentliche Kontrolle, also oder eine, da sind wir wieder beim Begriff der Öffentlichkeit, ja, also eine andere Struktur, also das würde mich interessieren. Also hast du selbst Ideen, wie jetzt eine linke Debatte dazu gehen könnte? Also was wäre das aus deiner Sicht?
Also da müssten verschiedene Sachen, glaube ich, gleichzeitig gemacht werden und so eine richtige, also Musterlösung habe ich natürlich auch nicht, aber es müsste in die Richtung gehen, dass man Medien oder eben in diesem Fall Plattformen, und ich betrachte jetzt auch, das sind nicht nur Medien, aber sie sind eben auch Medien, so wie wir sie kennen und für die politische Öffentlichkeit wichtig sind, die müssten eben schon demokratisiert werden, also vergesellschaftet, sowohl die Eigentumsverhältnisse, als es müsste Möglichkeiten geben, deren Funktionsweise mitzubestimmen und das nicht nur, also Meta oder Facebook, die haben auch so mal so Plebiszite abgehalten, aber das war nicht bindend für die und so weiter, aber ja. Also man braucht eine Demokratisierung der Plattform, man braucht eine intensive, also das, die Idee jetzt bei uns, ja, gibt es die ja Gott sei Dank und die sollte man nicht abschaffen, ja, die Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da kann man natürlich auch viel Kritisches dazu sagen, aber ich finde diese Idee, die emanzipatorischen Elemente müsste ausgeweitet werden, müssten sich auf digitale Infrastrukturen erweitern, die müssten ein Mandat dazu bekommen, sie müssten zusätzliches Geld dazu bekommen. Und das heißt aber nicht, dass dann alles öffentlich-rechtliche Rundfunk, also im Sinne von Redaktion der Tagesthemen und so weiter, die kann dann alles in dieser Infrastruktur bestimmen, sondern diese Infrastruktur müsste eine offene sein, wo eben dein Podcast auch vorkommen kann und ja, vielleicht auch kleinere private Medien. Also man braucht öffentliche Infrastrukturen und Plattformen sind Infrastrukturen und deswegen müssen die eigentlich vergesellschaftet und demokratisiert werden. Und solche Initiativen gibt es, aber Medienhäuser, private, klar, die haben erstmal da wenig Interesse, wobei so die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder so könnte auch Interesse dran haben, nicht abhängig, völlig abhängig zu sein von großen Digitalkonzernen. Aber die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bräuchten dafür ein Mandat und müssten das auch quasi, die gucken ja auf ihre Quoten und auf die Beliebtheit und sind auch in der Defensive, sie müssten das als notwendigen, offensiven und auch vielleicht sogar überlebensnotwendigen Schritt begreifen, dass man nur in der Ausweitung dieses öffentlich-rechtlichen Prinzips auf digitale Infrastrukturen überhaupt öffentlich-rechtliche Medien diese Idee retten kann.
Ja. Also ich habe große Sympathie dafür. Ich verteidige die öffentlich-rechtlichen auch immer. Es gibt ja die zahllose Angriffe, ja, von der CDU, von der AfD in den anderen Ländern, Österreich, ja, Schweiz, USA, natürlich Trump, kann man sehen. Ja, also mit Geldentzug oder Gesetzesänderungen, Einschränkungen. Also das ist auf jeden Fall ein total wichtiger Schritt. Finde ich plausibel, ja. Es ist natürlich noch nicht so eingelagert in diese Prozesse, dass man sagen kann, na ja, die Journalisten, die wir kennen in der ARD oder ZDF, dass die auf Reziprozität hin organisieren. Ja, also wenn ich mir vorstelle, Markus Lanz müsste wirklich unter Bedingungen von Gleichen diskutieren, tue ich mir schwer, mir das vorzustellen. Ja, also um mal nur einen Namen zu nennen, man könnte viele andere nennen. Also auch da wäre sozusagen intern, glaube ich, noch sehr viel weitergehender Reformbedarf, oder?
Das würde ich auch so sehen. Und gleichzeitig braucht man natürlich auch, also die Idee einer, sag ich mal, integrativen Gegenöffentlichkeit ist auch wichtig. Also man braucht eben auch alternative Medien, die das anders machen, die dann sich da auch tummeln können, die aber quasi verlinken können auf andere Medien, auf Organisationen und so weiter. Also es bräuchte auch innerhalb dieser Infrastruktur dann eine quasi eine funktionierende Gegenöffentlichkeit.
Darf ich nochmal ganz am Schluss fragen, ein Problem, was mich bei der Lektüre von Habermas Buch jetzt nochmal sehr beschäftigt hat. Für Habermas ist klar, die Moderne, also seit dem 16. Jahrhundert, besteht darin, dass es immer mehr differenzierte Formen der Öffentlichkeit, der Vermittlung, der Instanzen gibt, in denen diese Prozesse sich vollziehen. Du argumentierst ja jetzt eigentlich ein bisschen in eine weitergehende Richtung, eigentlich mehr Medialität. Ne, unsere Gesellschaft ist jetzt sehr geprägt durch Schrift, durch Kommunikation, durch Medien, also durch Kommunikationsströme, ja, auf allen Ebenen. Also wir selber praktizieren das ja auch gerade, ja. Und ich frage mich, wie weit geht das, also immer weiter, weißt du, also das wäre jetzt nochmal so eine, weil Medien sind ja immer, wenn man so will, nicht unmittelbar. Es gibt jetzt in der Tradition der kritischen Theorie gibt es immer auch eine Kritik an Unmittelbarkeit. Aber man kann natürlich andersrum sagen, brauchen wir nicht auch mehr Unmittelbarkeit, mehr direkten Austausch, mehr Kontakt, direkten Kontakt mit Menschen? Also andere Beziehungsformen, in denen auch die Medien eine völlig andere neue Beziehung spielen. Einerseits ist es natürlich schön zu denken, wir haben mit den fernsten Kommunikation, wir können das rationalisieren, ja, wir können sozusagen Planungsprozesse viel besser organisieren, aber wir brauchen ja auch diese andere Ebene.
Klar, aber das ist ja schon also eine Potenzialität irgendwie digitaler Medien, dass sie quasi die Dinge gleichzeitig können. Ne? Sie können unmittelbar Medien sein in der Nachbarschaft, die WhatsApp-Gruppe im Betrieb. Keine Ahnung, am Betrieb vorbei, sogar an der Gewerkschaft vorbei oder sowas, ne? Also diese Dinge. Und sie können gleichzeitig eben sowas wie eine Massenkommunikation auch beinhalten. Und also genau, es bräuchte, glaube ich, so eine Art, oder ich denke zumindest darüber als eine Verschachtelung, ja? Also diese Medien, die bringen es mit, dass man diese unmittelbaren Kontexte, lokale, konkrete Kontexte auch an abstrakte anschließen kann, und es da Overspills gibt und die nicht unbedingt durch, also dass die nicht die abstrakten oder die globalen Zusammenhänge quasi uns gar nicht verfügbar sind, sondern die kommen auch in die Reichweite, und dazu braucht es aber gewissermaßen wie so ein Matruschka Gebilde der integrierten Gegenöffentlichkeit.
Ja, viele Öffentlichkeiten, die ineinander sozusagen ineinandergreifen, verbunden sind, sich überlagern. Sebastian, vielen Dank mit diesem Ausblick. Ich glaube, das ist sehr anregend, sich vorzustellen, wie wir genau auch überlegen können, eine ganz neue Architektur von Öffentlichkeit und Emanzipation.
Genau, und ich finde dafür kann Habermas ja doch noch ein gut, also der hat sich Gedanken drüber gemacht, und die müssen wir, glaube ich, anders reformulieren, aber auf der gleichen Konkretisationsebene eigentlich.
Ja, genau. Vielen Dank.
Vielen Dank, Alex.